Ja, ich habe meinem Vortrag den Titel, den etwas bildzeitungsmäßigen Titel, wenn Moleküle sich mögen, gegeben. Wie gesagt, das ist ein etwas bildzeitungsartiger Titel sozusagen. Denn natürlich unterstelle ich Molekülen nicht, dass sie Empfindungen haben. Das ist die erste Einschränkung, die ich hier machen möchte. Die zweite ist eher technischer Natur. Mit dem Vortragstitel ist nicht gemeint, dass Moleküle sich selber mögen, sondern ich möchte darauf anspielen, wie sich Moleküle untereinander verhalten, ob sie andere Moleküle mögen. Lassen Sie mich beginnen mit einem Zitat, was inzwischen fast 150 Jahre alt ist, von, ich liebe diese Namen, Rudolf Julius Emanuel Clausius, 1858 in den Annalen der Physik, hat er geschrieben, das erste Mal eigentlich, dass jemand das so zusammen gesehen hat: Wenn wir von den Kräften der chemischen Verwandtschaft absehen, also das sind die, die Chemiker normalerweise umtreiben, und nur solche Moleküle betrachten, die chemisch indifferent sind, also saturierte, nach außen hin befriedigte Moleküle, es können auch mal Atome sein, wie bei den Edelgasen, so glaube ich, dass man noch zwei Kräfte unterscheiden muss, abgesehen von den chemischen Bindungskräften. Dass nämlich bei der Annäherung zweier Moleküle zuerst eine Anziehungskraft wirkt, welche schon in einiger Entfernung anfängt, merkbar zu werden und mit Abnahme der Entfernung wächst. Dass dann aber, wenn die Moleküle in unmittelbarer Nähe zueinander gelangt sind, eine Kraft eintritt, welche sie wieder auseinander zu treiben sucht. Wie gesagt, das ist das erste mir bekannte und ich glaube auch anderen Kollegen bekannte Zitat, wo jemand diese eigentlich uns einfach scheinenden Tatsachen auf den Punkt bringt. Lassen Sie mich das mal in einer modernen, grafischen Sprache formulieren. Clausius spricht über die Kraft und er sagt, dass die Kraft bei großem Abstand anziehend ist und bei kleinem Abstand abstoßend ist. Heutzutage spricht man eher weniger von Kräften, sondern man spricht lieber von Energien in der Regel. Kräfte sind, das weiß der Physiker, die Ableitungen von Energien. Das wäre eine solche Energiekurve. Eine anziehende Kraft haben wir dann, wenn die Energie runtergeht. Also wir können hier Energie gewinnen, dadurch, dass sich die beiden Moleküle in diesem Fall einander annähern. Versuchen wir, die Moleküle ineinander zu drücken, wirkt eine Gegenkraft. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass die Energie ansteigt. Das ist ein Trend in die andere Richtung. Irgendwo wird es einen Punkt geben, wo die Kurve umkippt. Das ist hier unten. An diesem Punkt werden die Moleküle, die beiden Moleküle, um die es geht, im Gleichgewicht sein. Sie werden einen Gleichgewichtsabstand einnehmen, eine Gleichgewichtsstruktur aufweisen und die Energie wird an diesem Punkt minimal sein. Diese Energiedifferenz zwischen diesem Minimum und der Energie, die wir bei getrennten Molekülen hätten, bezeichnen wir als Wechselwirkungsenergie. Und um diese Dinge wird es im Vortrag selber gehen. Warum interessiert man sich für die Kräfte zwischen Molekülen? Und das ist eigentlich schon wenige Jahre, also etwa 15 Jahre nach dieser Aussage von Clausius klar geworden, nämlich in der Doktorarbeit von van der Waals 1873 in Leiden. Der hat eine Gleichung entwickelt, die das Verhalten von Gasen beschreiben sollte und die etwas über das hinausging, was den Chemikern und Physikern so unter dem Begriff ideales Gas bekannt ist. In dieser Gleichung hat er genau versucht, diese Ideen von Clausius zu berücksichtigen, dass Moleküle sich nicht beliebig eng aneinander pressen lassen und dass Moleküle eine Anziehung besitzen, wenn sie weiter voneinander entfernt sind. Das führt zur sogenannten van der Waals-Gleichung. Und das ist eigentlich die erste Gleichung, die die Vorhersage von Flüssigkeiten erlaubt hat. Was lernen wir daraus? Ohne Kräfte zwischen Molekülen gäbe es keine Flüssigkeiten. Ich habe hier mal ein Glas Wasser dargestellt und das Netzwerk der Wassermoleküle in dieser Flüssigkeit. Dieses Netzwerk ist etwas chaotisch und insbesondere, das ist eine von Hand Animation, es bewegt sich. Also Wasser hat keine starre Struktur im Inneren, sondern es besitzt ein Netzwerk von Wassermolekülen, die in ständiger Bewegung sind. Ich habe jetzt nur mal drei solche Bewegungsschritte gezeigt. Aber ohne die Kräfte zwischen Molekülen gäbe es nicht nur keine Flüssigkeiten, sondern logische Konsequenz erst recht keine molekular aufgebauten Festkörper. Zur Veranschaulichung hier Eiskristalle gezeigt. So sieht es im Inneren eines Eiskristalls aus. Wir haben immer noch ein Netzwerk von solchen Wassermolekülen, die Wechselwirkungen miteinander eingehen. Aber im Unterschied zur Situation eben in der Flüssigkeit ist es hier alles wohlgeordnet und relativ starr. Ja, und was gäbe es auch nicht ohne intermolekulare Wechselwirkung? Das ist jetzt nur eine von vielen, vielen Millionen Konsequenzen. Es gäbe auch keine Erbinformation. Hier ist ein Satz von Chromosomen dargestellt. Hier ist Schauen wir mal in diese Chromosomen hinein. Was entdecken wir da? Wir entdecken natürlich die berühmte Doppelhelix der DNA. Eine Doppelhelix, das impliziert schon, das sind eigentlich zwei Moleküle, die durch etwas zusammengehalten werden, durch sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen, die nichts weiter sind als eine spezielle Ausprägung intermolekularer Kräfte, zwischenmolekularer Kräfte. Und darüber hinaus nicht nur der Zusammenhalt zwischen diesen beiden Strängen wird durch zwischenmolekulare Kräfte vermittelt, sondern auch diese Struktur hier wird stabilisiert durch die Wechselwirkung zwischen diesen Ebenen. Neben vielen anderen Wechselwirkungen, die im Molekül vorhanden sind. Also, ich würde sagen, die Kräfte zwischen Molekülen, das ist die andere Seite, sind sicherlich schwach. Sie sind mit chemischen Bindungskräften nicht zu vergleichen. Das habe ich hier mal aufgeführt. Hier sind zwei Extremfälle chemischer Bindungen angegeben. Es ist angegeben, ihre Dissoziationsenergie, also die Energie, die wir da hineinpumpen müssen, um die Moleküle wieder in Atome zu zerlegen. Da finden wir auf der einen Seite der Skala, das ist das Extrem nach oben, das CO, Kohlenmonoxidmolekül mit einer Bindungsenergie von etwas über 1000 Kilojoule pro Mol. Und eine sehr schwache chemische Bindung finden wir im Cäsiummolekül mit 44 Kilojoule pro Mol. Typische Werte liegen im Bereich von einigen 100 Kilojoule pro Mol. Wir interessieren uns jetzt nicht genau dafür, was Kilojoule pro Mol sind, aber als Vergleich merken Sie sich einige 100. Die Wechselwirkungsenergien molekularer Aggregate dagegen sind deutlich schwächer. Auch hier wieder zwei Extremfälle gezeigt. Ein sehr kleines Molekül mit einer vergleichsweise hohen intermolekularen Wechselwirkungsenergie von 22 Kilojoule pro Mol und das Helium mit einer sehr, sehr schwachen intermolekularen Wechselwirkungsenergie. Typische Werte liegen hier im Bereich von 5 bis 10 Kilojoule pro Mol für nicht allzu große Systeme. Also mit anderen Worten, um im Schnitt zwei Größenordnungen sind zwischenmolekulare Kräfte oder Wechselwirkungsenergien sind um ca. zwei Größenordnungen geringer als chemische Bindungskräfte. Dennoch sind sie wichtig. Und warum sind sie wichtig? Naja, die Erklärung fällt leicht. Es ist die Summe der Kräfte, die letztlich auch große Auswirkungen zeitigen kann, trotz der Schwäche der individuellen Kräfte. Wie kommen jetzt diese Kräfte zwischen den Molekülen eigentlich zustande? Wir alle wissen, dass Atome aufgebaut sind, auf der einen Seite aus positiv geladenen Atomkernen, auf der anderen Seite aus negativ geladenen Elektronen. In einem klassischen Bild würden jetzt die Elektronen diese Kerne irgendwie umkreisen. Sie werden von den Kernen angezogen, so wie die Erde von der Sonne angezogen wird. Aber ganz so klassisch ist die Welt natürlich nicht im Bereich der Atome. Wir können hier nicht die uns bekannten Gesetze der klassischen Newtonschen Mechanik verwenden. Wir müssen als Bewegungsgesetze zur Beschreibung der Bewegung der Elektronen um die Kerne herum die Quantenmechanik verwenden. Wenn man das tut, findet man, dass sich um diese Atomkerne in Anführungszeichen eine Elektronenwolke ausbildet. Interessanterweise bildet sich diese Elektronenwolke auch dann, wenn es nur ein einziges Elektron gibt. Das muss man sich dann so vorstellen. Wir haben den Atomkern in der Mitte. Das Elektron taucht mal rechts oben auf, mal links unten, mal rechts oben und so weiter und so fort. Und wenn Sie dann viele derartige Schnappschüsse machen, erhalten Sie das Bild einer Wolke, selbst eines einzigen Elektrons, um den Kern herum. Einfach weil Sie es mal hier, mal da, mal dort finden. Aber das Elektron führt nicht eine wirkliche Kreisbewegung auf. Das muss man festhalten. Jetzt bildet sich also eine solche, in Anführungszeichen, Elektronenwolke um den Kern herum aus. Der Kern hat aber immer noch seine Ladung. Ebenso hat das Elektron immer noch seine Ladung. Das bedeutet, da das Elektron ja sozusagen über das ganze Atom jetzt irgendwie verschmiert ist, dass es nie und nimmer in der Lage ist, die Kernladung vollständig abzuschirmen. Es wird immer etwas von der Kernladung nach außen sichtbar sein. Das heißt, wir müssen immer damit rechnen, dass ein Molekül nach außen hin oder ein Atom nach außen hin ein elektrisches Potenzial hat. Und in ein elektrisches Potenzial können geladene Teilchen in Anführungszeichen hineinfallen. Dann gibt es noch Effekte, die speziell von der Quantenmechanik herrühren. Es gibt die sogenannte Korrelation von Elektronenbewegungen. Also wenn sich zwei Elektronen nahe kommen, dann werden die sich nicht durchdringen, sondern sie werden versuchen, einander aus dem Wege zu gehen. Das ist zum Beispiel eine Korrelationsbewegung. Oder es gibt noch einen speziellen Effekt des Austauschs von Elektronen zwischen Molekülen. Wir können einem Elektron nicht erzählen, du gehörst zum Argon-Atom und du, mein Freund, gehörst zum Wasserstoff. Atom, sondern Elektronen werden eigentlich immer gleichberechtigt zwischen allen Atomkernen aufgeteilt. Das heißt, Elektronen können durchaus von einem Molekül ins andere, man sagt auch tunneln, wenn gleichzeitig ein Elektron vom anderen Molekül zurückkommt. Die Ladung muss schon noch erhalten bleiben bei dieser Art Prozess, den ich hier beschreibe. Das sind also Effekte, die ja einmal durch die Ladung der Kerne und Elektronen bewirkt werden und zum zweiten durch die Quantenmechanik. Ich habe Ihnen also schon angedeutet, dass das letzten Endes dazu führt, dass nach außen hin immer noch eine Restkraft sozusagen sichtbar bleiben wird. Nämlich es wird zur Restwechselwirkung mit anderen Molekülen kommen. Das sind jetzt keine irgendwie gearteten geheimnisvollen Kräfte, sondern es ist eigentlich nur das, was von der Anziehung zwischen Atomkernen und Elektronen nach Mittelung mithilfe der Quantenmechanik noch übrig bleibt. Es sind also nach wie vor eigentlich die Coulomb-Kräfte zwischen Kern und Elektronen und zwischen Kern und Elektronen und Elektronen, die für diese Restwechselwirkungen sorgen. Aber Sie können sich vorstellen, dass nach außen hin deswegen nur relativ wenig sichtbar bleibt. Nach innen wirken die chemischen Bindungskräfte, das ist nichts anderes ausgedrückt, als die Elektronen spüren voll die Kernpotenziale und bewegen sich voll in ihnen. Und wenn sie da einmal ihr Gleichgewicht gefunden haben, dann ist nach außen hin immer noch etwas von diesen Potenzialen sichtbar. Das ist das, was ich damit sagen will. Und das erklärt vielleicht, warum die intermolekularen Wechselwirkungen im Schnitt um 2 Größenordnungen schwächer sind als chemische Bindungskräfte. Ja, lassen Sie uns einen Blick nehmen auf das Zustandekommen dieser Kräfte. Also eine etwas genauere Betrachtung der Kräfte, die nach außen hin noch übrig bleiben, dieser sogenannten, von mir sogenannten Restwechselwirkung. Da wäre als erster Energiebeitrag zu nennen die Dispersion, Dispersionskraft, Dispersionsenergie, die man plakativ so nennen könnte, alle Moleküle mögen einander, vorausgesetzt, sie sind weit genug voneinander entfernt. Ich habe hier mal 2 Argonatome gezeichnet, das sind chemisch indifferente, in diesem Fall Atome, nicht Moleküle. Nach außen hin sind das neutrale Kugeln, also mehr oder weniger neutral. Es bleibt, wie gesagt, ein bisschen was vom Kernpotenzial übrig. Was wir hier sehen, ist eine schöne kugelförmige Verteilung der Elektronen um die Kerne herum. Zunächst mal gibt es also kaum einen Grund anzunehmen, dass diese beiden Objekte einander anziehen würden. Sie tun es aber dennoch. Um das zu sehen, müssen wir allerdings einen Blick nehmen in das Innere dieser Kugeln. Das gelingt eigentlich nur mit Hilfe von Gleichungen, die ich Ihnen jetzt ersparen möchte. Ich möchte das einfach nur darauf reduzieren, dass diese Dispersionskräfte letztlich zustande kommen durch die Korrelation der Bewegungen von Elektronen in dieser Hülle mit Bewegungen von Elektronen in dieser Hülle. Das ist letztlich verantwortlich für diese sogenannte Dispersionskraft. Diese Dispersionskraft ist immer vorhanden, sie ist immer anziehend und sie nimmt relativ rasch mit dem Abstand ab. Also die Kraft nimmt mit 1 durch r hoch 7 ab, die Energie mit 1 durch r hoch 6. Man könnte das auch die aus den Augen, aus dem Sinnkraft nennen, denn wenn Sie einen Freund hätten, der in eine Stadt umgezogen ist, die 20 Kilometer weg ist, dann würde der mit Ihnen nur noch ein 64stel der Zeit verbringen, wenn Ihre Wechselwirkung genauso sich verhielte wie diese hier. Ja, die andere große Kraft, von der Clausius schon wusste, ohne dass er sie so genau zu benennen gewusst hätte, ist die Repulsion. Man könnte sie so nennen, große Nähe mögen Moleküle wiederum nicht. Also aus der Ferne ziehen sie sich durchaus an. Das soll ja bei Menschen oft auch so sein. Aber wenn man sich zu nahe kommt, dann möchte man doch lieber ein bisschen auf Abstand bleiben. Die Ursache hierfür ist letztlich der Elektronenaustausch zwischen den überlappenden Ladungswolken. Also wieder so ein relativ spezifischer quantenmechanischer Effekt, der aber letztlich auch wieder auf die Kombination quantenmechanischer Bewegungsgesetze mit den Coulomb-Anziehungen zwischen Kern und Elektronen zurückgeht. Ich habe mal versucht, das hier ein bisschen darzustellen. Das wären 2 Argonatome, die sich gerade so eben berühren, im Gleichgewichtsabstand, im Minimum dieser Kurve, die ich eben gezeigt habe. Und hier bin ich mal hingegangen und habe die Atome wirklich zusammengepresst, habe ihnen einen sehr, sehr kleinen Abstand verliehen. Und was sieht man dann? Was hier in Farbe aufgetragen ist, ist das elektrische Potenzial. Das können Sie so übersetzen, dass da, wo das hier rot ist, sich die Elektronen besonders gerne aufhalten, da, wo das blau ist, halten sie sich besonders unwillig auf. Das wäre übrigens bei chemischen Kräften genau anders. Da würden wir hier in der Mitte eher einen roten Bereich finden und außen eher einen blauen, tendenziell. Ja, was passiert hier? Die Atome sind unwillig, einander zu durchdringen. Deswegen sammeln sich die Elektronen möglichst weit voneinander. Die möchten sich aus dem Weg gehen. Die sammeln sich an entgegengesetzten Enden dieses Komplexes an. Das führt dazu, dass in diesem Bereich in der Mitte ein sehr stark abstoßendes positives Potenzial vorhanden ist. Das sorgt letztlich dafür, dass die Kerne wieder auseinander oder die Atome wieder auseinander zu fliegen suchen. Diese repulsive Kraft ist ebenfalls stets vorhanden, sie ist stets abstoßend und sie nimmt nicht nur rasch mit dem Abstand ab, sondern sie nimmt extrem rasch mit dem Abstand ab, nämlich nach einer Exponentialfunktion. Das sind, wie gesagt, die Kräfte, die Clausius im Grunde genommen schon in seiner Arbeit beschrieben hatte, ohne den quantenmechanischen Hintergrund. Quantenmechanik gab es erst einige Jahrzehnte später zu kennen. Aber qualitativ hat er vollkommen recht. Um die nächsten beiden Krafttypen zu verstehen, muss ich kurz einen Auszug machen in eine Klassifikation von Molekülen, die Chemiker lieben, nämlich die in polare und unpolare Moleküle. Ich habe hier mal das Paradebeispiel für ein polares Molekül aufgezeichnet, das Wassermolekül. Das soll beide mal das Wassermolekül sein, nur hier ist diese Fläche durchsichtig gemacht, sodass man die Kerne, die Atomkerne besichtigen kann. Wiederum ist dargestellt das elektrische Potenzial, also hier oben, oberhalb des Sauerstoffatoms, sammeln sich die Elektronen besonders gerne an. Das würde man in der Elektronendichte kaum sehen, aber das Potenzial ist ein viel empfindlicheres Maß dafür. Während hier unten bei den Kernen der Wasserstoffatome die Elektronen ja im Prinzip sich nicht so gerne aufhalten, die werden vom Sauerstoff abgesogen. Das ist ganz ähnlich beim Ammoniakmolekül. Hier haben wir eine negative Ladungskonzentration unterhalb des Stickstoffatoms und wiederum positive Ladungen bei den Wasserstoffatomen. Beim Acetylenmolekül, naja, ist es schon deutlich weniger polar. Wir haben durchaus eine gewisse negative Ladungskonzentration hier im Bereich der chemischen Bindung zwischen den beiden Kohlenstoffatomen. Aber wir haben relativ deutlich positive Bereiche noch jenseits der beiden Wasserstoffatome. Das ist also so eine Art Zwitter. Es ist kein wirklich polares Molekül, als Ganzes zumindest nicht, aber es hat durchaus sozusagen polare Gruppen, weil von hier nach hier ändert sich doch deutlich was im elektrischen Potenzial. Das ist beim folgenden Molekül völlig anders. Das Methan wäre so das Paradebeispiel des komplett unpolaren Moleküls. Hier gibt es keinerlei spezielle Ansammlung von Elektronen irgendwo. Das elektrische Potenzial ist im Wesentlichen überall gleich nach außen. Ja, was hat das für Konsequenzen auf die Kräfte zwischen Molekülen? Ich möchte hier den nächsten Krafttyp einführen, den der Coulomb-Kräfte, die mal positiv und mal negativ sind. Die Ursache dieser Coulomb-Kräfte ist letztlich die elektrostatische Wechselwirkung der mittleren molekularen Ladungsverteilung. Genauso wie Elektronen gerne mit Kernen wechselwirken, aber ungern untereinander, wechselwirken blaue Stellen ungern miteinander, das heißt, sie gehen sich möglichst weit aus dem Wege, während Rot geradezu auf Blau fliegt. Das fliegt so darauf, dass man das hier kaum noch auseinanderhalten kann. Rot und Blau kompensiert sich hier zu Grün. Das gibt also diese Anordnung des Wasserdimers, wo ein positiv geladenes Wasserstoffatom mit einem negativ geladenen Sauerstoffatom oder partiell geladenen Sauerstoffatom wechselwirkt. Das ist tatsächlich die Gleichgewichtskonfiguration dieses Wasserdimers. Diese Coulomb-Kraft ist also wichtig für polare Moleküle. Sie ist mal anziehend, mal abstoßend. Wenn ich jetzt hingegangen wäre und hätte versucht, die beiden Wasserstoffatome einander anzunähern, hätte ich eine stark abstoßende Wechselwirkung bekommen. Ja, und sie nimmt nicht so rasch mit dem Abstand ab. Die Kraft nimmt mit 1 durch R hoch 4 ab, die Energie mit 1 durch R hoch 3. Und die Frage, ob ein Molekül polar ist oder nicht, spielt auch für die letzte der verbliebenen Wechselwirkungen noch eine Rolle, nämlich für die Induktionswechselwirkung, die in gewissen, unter gewissen Umständen mal sehr wichtig werden kann, es aber nicht immer ist. Die Ursache davon ist die Polarisierung der mittleren molekularen Ladungsverteilung, in dem Fall mal dargestellt an einem Argonatom, welches sich einem HCl-Molekül annähert. Das ist ein stark polares Molekül, hat hier ein stark positives Ende, da hinten ein stark negatives. Wenn ich das Argonatom diesem Molekül annähere, sehen Sie, dass die Ladungsverteilung des Argonatoms in Richtung auf diese blauen Potentialbereiche hin deformiert wird. Warum? Naja, in dieser Hülle fliegen ja die Elektronen des Argon herum. Die gehen natürlich mit Begeisterung in ein positives Potenzial hinein. Deswegen wird die Elektronendichte etwas in Richtung auf das HCl-Molekül hin verzerrt. Diese Induktionskraft ist also wichtig für Wechselwirkungen mit polaren Molekülen. Sie ist stets anziehend und sie nimmt genauso wie die Coulomb-Wechselwirkung nicht so rasch mit dem Abstand ab. Für ungeladene Moleküle wie 1 durch R hoch 4, die Energie wiederum wie 1 durch R hoch 3. Das sind also die vier grundsätzlichen Kräfte, die wir hier diskutieren. Und es ist das Wechselspiel zwischen all diesen vier Kräften, was die Gesamtwechselwirkung macht nach außen hin. Ja, offenbar ist also im Bereich der intermolekularen Wechselwirkungen sehr viel klar. Dann stellt man sich die Frage, warum die Deutsche Forschungsgemeinschaft jüngst, das heißt Anfang des Jahres im Januar, 1,6 Millionen Euro in die Erforschung dieser intermolekularen Kräfte gesteckt hat, beziehungsweise steckt im Verlauf der nächsten 3 Jahre. Und zwar im Rahmen einer Forschergruppe 618, an der ich selber beteiligt bin, mit einem etwas umständlichen Titel, die Aggregation kleiner Moleküle mit präzisen Methoden verstehen. Und an der 2 Arbeitsgruppen hier aus Essen beteiligt sind, 4 Arbeitsgruppen aus Bochum und eine aus Düsseldorf. Ja, warum macht die DFG so etwas, obwohl doch so vieles über intermolekulare Wechselwirkungen schon bekannt ist? Ja, leider ist noch, leider oder zum Glück, weil ich beschäftige damit natürlich Doktoranden, für mich also zum Glück, ist noch lange nicht alles klar im Bereich der intermolekularen Wechselwirkungen. Herr Böse hier aus Duisburg-Essen ist jemand, der mit Begeisterung und mit großem Geschick sogenannte Co-Kristalle synthetisiert. Das sind Kristalle, die aufgebaut sind, nicht wie normale Kristalle, nur aus einem Molekül, was sich dann irgendwie anordnet. Also was heißt aus einer Molekülsorte, muss ich sagen. Ein Kristall besteht aus vielen Molekülen einer bestimmten Sorte, in der Regel. Bei Co-Kristallen ist das anders. Hier, in diesem speziellen Fall des Acetylen-Ammoniak-Co-Kristalls, lagert sich einmal ein Acetylenmolekül immer neben ein Ammoniakmolekül. Es kommt zur Ausbildung von solchen Zickzackketten, die werden ineinander geschoben und insgesamt, das bildet dann erstmal Schichten und diese Schichten lagern sich in entgegengesetzten Sinn sozusagen übereinander. Die Frage ist, warum kombinieren nun einige Molekülsorten, wie hier Acetylen- und Ammoniakmoleküle, zu Co-Kristallen, andere aber nicht? Herr Böse kann Ihnen stundenlang von Versuchen erzählen, wo er versucht hat, Dinge, die eigentlich co-kristallisieren sollten, zur Co-Kristallisation zu bringen und wo nichts passiert ist. Welche Wechselwirkungen sind im Kristall entscheidend von den 4, die ich Ihnen bisher aufgezählt habe? Findet man Ausschnitte aus diesem Kristallgitter, zum Beispiel so eine Einheit hier, irgendwie in kleinen Aggregaten wieder oder findet man die wirklich nur in Kristallen? Und last but not least, und das ist vielleicht die wichtigste aller Fragen, wie groß sind die Wechselwirkungsenergien überhaupt? Denn diese Frage ist ausgesprochen schwierig, experimentell zu klären. Ich will Ihnen das ein bisschen erläutern im Folgenden. Ich möchte aber, bevor ich darauf losgehe, wenigstens noch erzählen, wie man eigentlich zu diesen Kristallstrukturen kommt, ganz kurz. Kristalle sind halt regelmäßige Anordnungen von Kernen, von Atomkernen. Wenigstens sieht die Röntgenstrahlung im Wesentlichen Atomkerne und ein bisschen was von Elektronenhöhlen drumherum. Es kommen viele Röntgenstrahlungen an. Wenn diese Röntgenstrahlen den Kristall wieder verlassen, dann können sie sich positiv oder, muss ich gucken, hier ist es die negative, negativ oder positiv überlagern. Wenn sie sich in dieser Art und Weise überlagern, sieht man gar nichts. Wenn sie sich in dieser Art und Weise überlagern, die Wellen der Röntgenstrahlen, dann sieht man etwas. Das sind diese Punkte. Und wenn man jetzt ein Experte seines Gebiets ist, wie es Herr Böse ist, und mit entsprechenden Gleichungen bzw. Computerprogrammen hantieren kann, kann man tatsächlich aus solchen Punktmustern zurückschließen auf die Anordnung der Atome in einem Kristall. So kommt man zu diesen Kristallstrukturen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, Konsequenzen intermolekularer Wechselwirkungen zu studieren. Man guckt sich die Kristallstrukturen an, die aus ihnen resultieren. Das ist auch genau das, was Herr Böse im Rahmen dieser Forschergruppe tut. Eine andere Möglichkeit, zu Aggregatstrukturen zu gelangen, ist die, man macht Spektroskopie. Das heißt, man macht Wechselwirkungen zwischen Licht und Molekülen, beziehungsweise in diesem Fall Molekülaggregaten. Die Potentialkurve hatte ich eben schon mal gezeigt. Was ich Ihnen eben verschwiegen hatte, ist, dass die Atome, auch wenn sie am liebsten hier unten im Minimum wären, das wäre der Gleichgewichtsabstand, dies dennoch nicht dürfen. Das hängt wieder mit speziellen Eigenschaften der Quantenmechanik zusammen, die ich Ihnen jetzt verschweigen möchte. Es gibt eine sogenannte Nullpunktschwingung. Atome sind dazu gezwungen, sich etwas gegeneinander zu bewegen, eine Art Schwingungsbewegung gegeneinander aufzuführen. Und das können sie mit verschiedenen Energien tun. Das können sie in diesem Energieniveau tun, das können sie in diesem Energieniveau tun oder in diesem. Und was können sie jetzt mit Licht bewirken? Sie können mit Licht bewirken, wenn es auf dieses Energieniveau trifft, zum Beispiel eine Anregung in dieses Energieniveau. Dann, wenn die Frequenz des Lichtes oder die Energie des Lichtes gerade dieser Energiedifferenz hier entspricht. Das nennt man Spektroskopie, das heißt, man strahlt gezielt Licht bestimmter Wellenlänge auf ein Molekül oder einen Komplex, guckt sich diese Energiedifferenzen an, dann wird nämlich zum Beispiel Ihr Spektrometer schwarz bei dieser entsprechenden Energie, weil die Energie komplett absorbiert wird und können halt dann die Abstände dieser Energieniveaus vermessen. Das ist die Idee der Spektroskopie. Ja, wenn Sie aber die Energie dieser Übergänge vermessen können, dann können Sie im Idealfall, ja vielleicht nicht die Dissoziationsenergie, aber wenigstens angenähert, weil hier oben gibt es auch noch Schwingungsniveaus, angenähert die Dissoziationsenergie bestimmen mit einer gewissen Unsicherheit, nämlich diesen Betrag hier unten. Aber den kann man mit Hilfe von Formeln auch noch abschätzen. Das heißt, wenn es einem gelingt, all diese Energiedifferenzen zu vermessen, dann kann man die Wechselwirkungsenergie bestimmen. Um Ihnen mal Beispiele für Spektren zu zeigen und dass sich durch intermolekulare Wechselwirkungen wirklich etwas ändert, habe ich hier mal überlagert dargestellt das Spektrum eines intermolekular wechselwirkenden Komplexes, Acetylen-Ammoniak. Das macht dieses Strichspektrum. Immer da wird Energie absorbiert. Das heißt, da haben wir so eine Energiedifferenz bei zwei Schwingungsniveaus getroffen. Und was man hier sieht, ist, dass diese Spektren durchaus sehr empfindlich reagieren auf das Vorhandensein von Wechselwirkungen, denn man kann dieses Spektrum hier oben nicht erhalten als Überlagerung des reinen Acetylenspektrums und des reinen Ammoniakspektrums. Es kommt zu Verschiebungen von Linien, es kommt zu Intensivierungen von Linien wie dieser hier und es kommt zum Auftreten von neuen Linien, insbesondere hier unten. Und diese Linien sind jetzt charakteristisch für die Schwingung der Moleküle gegeneinander. Das sind also Techniken, mit denen der Experimentator feststellen kann, ob eine Wechselwirkung vorliegt. Und wenn sie vorliegt, kann man im Idealfall, dadurch, dass man diese Vibrationsleiter hochgeht, auch eine Wechselwirkungsenergie messen. Das ist allerdings schwierig. Dazu muss man die Moleküle in Ruhe beobachten können. Das tut zum Beispiel Herr Sander in Bochum so, indem er diese Komplexe, hier wäre so ein Acetylen-Ammoniak-Komplex, ist hier kaum zu sehen, ein bisschen rot, ein bisschen blau, begraben in einem Argonkristall. Man friert das sozusagen ein in Eis aus Argon, wenn Sie so wollen, und kann dann in Ruhe daran Spektroskopie betreiben. Bei Temperaturen im Bereich von so ca. 10 Kelvin, also 10 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Frau Havenit, ebenfalls in Bochum, macht das noch etwas extremer. Sie nimmt noch tiefere Temperaturen von unter einem Kelvin. Das erreicht man in Heliumtröpfchen. Das sind jetzt keine Kristalle mehr, sondern wirklich, naja, so eine Art Flüssigkeiten, eine Quantenflüssigkeit. Die schwirren um den Komplex drumherum und dienen im Wesentlichen nur dazu, ihn zu kühlen. Ansonsten machen die kaum Wechselwirkung mit diesem Komplex. Das hatten Sie eben gesehen, diese Helium-Helium-Wechselwirkung war extrem schwach. Das stört den Komplex hier drin kaum. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, gar nichts um das Molekül oder um das Aggregat drumherum zu haben. Das macht zum Beispiel Herr Kleinermanns an der Uni Düsseldorf, Expansion in Düsenstrahlen. Da schießt man die einfach ins Vakuum raus, dann kühlen die stark ab, dann hält man da mit seinem Laser drauf und guckt, was für spektroskopische Signaturen zurückkommen. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, die wir in unserem Arbeitskreis verfolgen und insbesondere auch Herr Marx und Herr Deutzinis in Bochum verfolgen. Wir gehen wirklich hin und versuchen, die quantenmechanischen Grundgleichungen, die das Verhalten von Elektronen bestimmen, zu lösen. Das können wir nur tun, approximativ, mit Hilfe von Computerprogrammen und Computern. Und was wir dann erhalten an Resultaten, sieht zum Beispiel so aus. Hier sind mal Ausschnitte aus der Kristallstruktur dieses Acetylen-Ammoniak-Kokristalls gezeigt, zwei verschiedene Arten, Ausschnitte daraus zu machen, und verglichen mit Rechnungen, die wir an diesen kleinen Aggregaten, die aus insgesamt 4 Molekülen lediglich bestehen, gemacht haben. Also hier sind wir hingegangen, haben wirklich diese Aggregate aus nur 4 Molekülen mithilfe der Quantenmechanik beschrieben, haben ihre Strukturen bestimmt und haben ihre Wechselwirkungsenergien bestimmt. Und dann können wir das Ganze noch vergleichen mit einem Acetylen, einem reinen Acetylenkomplex und einem reinen Ammoniakkomplex. Und Rechnungen dieser Art verleihen einem schon oder geben einem gewisse Ideen darüber, warum es jetzt diesen Acetylen-Ammoniak-Kokristall gibt. Denn man stellt fest, dass die Wechselwirkung zwischen einem Acetylenmolekül und einem Ammoniakmolekül stärker ist als die zwischen einem Ammoniak und einem Ammoniak und viel stärker als zwischen einem Acetylen und einem Acetylen. Man würde also erwarten, dass sich zunächst mal, das ist hier nicht gezeigt, aber dass sich zunächst mal Komplexe dieser Art bilden. Dieser Ausschnitt hier oben, das ist nämlich das stabilste. Und wenn man dann zu größeren Aggregaten übergeht, dann ist es schon so, dass irgendwann der reine Ammoniak-Cluster gewinnt. Er ist in der Energie am niedrigsten. Aber wenn Sie jetzt das Gedankenexperiment machen, Sie wollten ja dann zwei Cluster dieser Art zerlegen, zwei Aggregate dieser Art, müssten Sie zerlegen in eins dieser Art und eins dieser Art. Das heißt, Sie müssen zweimal die Energie von diesem Cluster vergleichen mit der Summe der Energien von diesem und diesem Cluster. Und wenn Sie das tun, stellen Sie fest, dass der hier stabiler ist. Oder dass die Summe, also, dass er gewinnt. Mit anderen Worten, dass sich in einer Flüssigkeit, die eine Voraussetzung ist für das Bilden von Kristallen, bevorzugt solche Cluster bilden sollten und weniger leicht diese plus diese Cluster, die zu zwei getrennten Kristallen führen würden. Damit bin ich auch schon bei der Zusammenfassung. Ich hoffe, Ihnen gezeigt zu haben, dass die Kräfte zwischen Molekülen zwar sehr schwach sind, aber ausgesprochen wichtig sind. Dass vieles darüber im Grunde genommen seit 150 Jahren, mindestens 150 Jahren bekannt ist. Das aber quantitativ, und das ist das große Problem, qualitativ ist das schnell gesagt, sie ziehen sich an und stoßen sich ab. Aber bitteschön, um wie viel? Das ist genau das, worum es in unserer Forschergruppe geht. Wir wollen quantitativ werden. Wir wollen wirklich die Energien, die Wechselwirkungsenergien möglichst genau bestimmen. Denn nur wenn man diese Wechselwirkungsenergien möglichst genau bestimmt hat, kann man diesem Ziel, einem verbesserten Verständnis und vielleicht auch der Simulation auf Computern, der Auswirkungen zwischenmolekularer Kräfte auf grundlegende Naturphänomene wie die Bildung von Flüssigkeiten, die Bildung von Festkörpern, die Bildung von dreidimensionalen Strukturen von Biopolymeren auch wirklich diesem Ziel auch wirklich näher kommen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke nochmal herzlich für die Einladung und Ihnen für die Aufmerksamkeit.